Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Unsere Zahl der Woche lautet 6,7%.
Unser Thema der Woche.
Wir sprechen heute einerseits nochmal über die Zollpolitik, über die jüngsten Entwicklungen, andererseits auch über den Koalitionsvertrag zwischen der Union und der SPD und die Folgen daraus für die Wirtschaft und Börse und geben euch natürlich auch einen aktuellen Einblick in die aktuelle Börsenlage. Aber erstmal zur Zollpolitik. Sascha, da gab es ja an der Börse auch ein ganz schönes Auf und Ab, also sehr, sehr negative Tage und dann plötzlich Euphorie den nächsten Tag. Was war da der Grund? Was hat Donald Trump jetzt zuletzt so von sich gegeben? Wie ist da der aktuelle Stand?
Also ich traue mich eigentlich gar nicht, irgendwas dazu zu sagen, weil sehr wahrscheinlich werden in den nächsten 7 Minuten schon wieder 8 neue Fakten geschaffen und all das, was wir gerade dann auch gesagt haben, ist schon wieder obsolet. Aber das spiegelt natürlich auch so ein bisschen die Welt wieder. Nur ein bisschen mal zu erzählen, was da passiert ist. Also zuerst einmal hat Donald Trump ja grundsätzlich so diese Mindestzölle in der Form eingeführt. Dann hat er bestimmte Staaten natürlich nochmal dann mit besonders hohen Zöllen dann dargestellt und dann wurden auch nochmal Zölle auf bestimmte Produktarten eingeführt. So, das war so der erste Schritt, der jetzt zum großen Super-GAU geführt hat an den Märkten. So, jetzt ist der letzte Step gewesen, dass jetzt erstmal zumindest für viele dieser Staaten die Zölle für 90 Tagen erstmal verschoben wurden, zumindest für die Staaten, die Donald Trump als würdig erachtet, dass sie quasi mit ihnen in Verhandlung treten dürfen. Insbesondere hat er China genannt als einer der Staaten, der nicht dazu gehören wird, hat deswegen auch die Zölle dann nochmal massiv nach oben geschraubt. Also zuerst hat er von irgendwie 125, dann hat er von 145 geredet. Also das war tatsächlich ja auch irgendwie noch relativ unklar, wie hoch das überhaupt sein wird. Die Chinesen haben irgendwann natürlich auch immer reagiert, Rezipro, haben tatsächlich genau auch die Zölle erhöht wie die Amerikaner. Und ich muss sagen, da habe ich die Chinesen tatsächlich ein bisschen gefeiert. Bei 125 haben sie gesagt, sie hören jetzt auf, die Zölle weiter zu erhöhen, egal was die Amerikaner machen, weil es irgendwie ein bisschen egal ist, weil mit 125% Zöllen verkauft man sowieso kein einziges amerikanisches Produkt mehr in China. Was bedeutet also, selbst wenn sie da 155 oder 145 draufschreiben würden, dass das eigentlich keine Auswirkungen mehr hat. Das zeigt natürlich auch so diese Absurdität, die dahinter steht. Das hat auch Donald Trump so ein bisschen festgestellt, weil ich glaube, so ein paar Wirtschaftsbosse haben ihn dann tatsächlich auch mal erklärt, dass das gar nicht so clever ist. Und so, dass natürlich auch nochmal eine ganze Menge Ausnahmen eingeführt wurden. Zum Beispiel Chips, Smartphones, Laptops, also all die Dinge, die alle schön in China produziert werden und die auf einmal sehr, sehr teuer werden würden und natürlich die Amerikaner sehr unfröhlich stimmen würden. Also kann man einfach nur sagen, boah, das hat auch erstmal gezeigt, was da ist. Interessanter kleiner Spruch für dich. Du hast, wie gesagt, wir beide sind ja auch Gamer und mögen das ja auch ganz gerne, das Thema. Nintendo hat zum Beispiel auch angekündigt, dass sie ihre neue Spielkonsole jetzt erstmal aufgrund der Zollpolitik in Amerika nicht veröffentlicht werden weltweit, die Switch 2.
Oh, okay.
Und das zeigt natürlich auch erstmal, wie viel Chaos momentan da in dieser ganzen Welt ist. Und dass eigentlich die Amerikaner jetzt schon die Leidtragenden sind. Wobei, okay, ich würde es jetzt nicht in der Switch 2 festmachen, weil ich glaube, die Welt wird das überleben, wenn man die nicht gleich zum Launch kaufen kann. Aber es zeigt natürlich, dass die wirtschaftliche und die Konsumvielfalt jetzt insgesamt erstmal in Amerika nach unten geht.
Und einen wichtigen Aspekt hast du ja gerade auch schon erwähnt, dass ist eben auch, im ersten Moment klingen die Zölle ja auch erstmal ganz gut für die Amerikaner oder für die US-Firmen, dass man sagt, ja gut, dann kommen gegebenenfalls mehr Firmen in die USA und eröffnen da irgendwelche Produktionsstätten, anstatt das im Ausland zu produzieren. Aber auch die US-Firmen selber sind ja betroffen, weil eben Apple und Co. ja auch in China produzieren lassen und dann die Waren wieder importieren und auch da wäre ja entsprechend dann der Zollsatz fällig, sodass da auch die US-Firmen stark betroffen sind. Und eine Sache hast du auch gerade auch schon angesprochen, das zeigt sich auch in den Statistiken, und zwar die negative Stimmung der Konsumenten, dass die eben auch merken, oh, dass ne, diese ganze Politik sorgt auch dafür, dass ich am Ende mehr zahlen muss für meine Produkte im Supermarkt. Und jetzt hat die Universität Michigan da auch nochmal eine Statistik veröffentlicht, dass die Verbraucherstimmung zuletzt deutlich gesunken ist und dass die Verbraucher auch mit deutlich höheren Preisen in der Zukunft rechnen. Und an der Stelle auch unsere Zahl der Woche. Ich hatte ja gesagt 6,7%. Das ist jetzt die Preiserwartung der US-Verbraucher für das kommende Jahr, also für 2026. Und das ist der höchste Punkt seit 1981. Also die US-Verbraucher rechnen damit, dass die Preise durch diese Zölle deutlich steigen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass jetzt zum Beispiel eine US-Notenbank sich überlegt, ob man die Zinsen weiter senkt und entsprechend auch für Frustration teilweise an der Börse, weil sinkende Zinsen ja eigentlich auch förderlich für die Wirtschaft wären. Von daher ist das natürlich erstmal schade, in Anführungsstrichen, dass das jetzt erstmal vom Tisch ist. Genau, deswegen durchaus negative Aspekte auch für die US-Wirtschaft. Und ansonsten der Blick mal hier in das heimische Land, Deutschland. Wir haben den Koalitionsvertrag, Sascha. Was waren da denn so an spannenden Themen bei, wo du sagst, oh, das könnte für die Wirtschaft irgendwie positiv sein? Hast du da auch, weil viele haben natürlich immer direkt die negativen Punkte im Visier und da muss man auch sagen, gibt es natürlich auch einige Kritikpunkte, aber fällt dir auch irgendwas ein, wo du sagst, das kann irgendwie einen positiven Impuls haben?
Also in der Tat, ich sehe das tatsächlich gar nicht so negativ, weil ich finde, irgendwie haben da zwei Parteien mal wieder seit langer Zeit relativ professionell miteinander verhandelt. Es ist relativ wenig nach draußen gedrungen von den ganzen Themen dabei. Das wirkte relativ professionell, was da passiert ist. Also gut, die Pressekonferenz wirkte doch auch jetzt nicht total euphorisch, aber auch irgendwie kompetent. Ich habe einen Kommentator gesehen, der hat gesagt, so die Pressekonferenz, als die vier Leute dort standen, das wirkte so ein bisschen wie so ein Kraftwerkkonzert, wie sie da vor vielen Pulten standen. Vielleicht stimmt das auch ein bisschen, aber auf der anderen Seite war das doch tatsächlich jetzt insgesamt zwar ein bisschen hölzern, aber es wirkte tatsächlich auch professionell. Und ich glaube, das war so das Wichtigste dabei. Und die Punkte, natürlich ist das jetzt erstmal ein Koalitionsvertrag, der erstmal ausgearbeitet werden muss. Das heißt ja, es ist ja ein Rahmenvertrag. Also die Punkte, die man da hat, natürlich so ein bisschen Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, ab 2028 dann auch Steuersenkungen. Das war so eher so ein CDU-Thema. Also ich denke mal, die SPD hat da auch nicht so ein Problem mit, weil es natürlich die Wirtschaft ankurbelt. Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2031, also ist natürlich auch nochmal ein ganz klares SPD-Thema gewesen. Senkung der Strompreise war so eine klarere CDU-Forderung, wobei auch die SPD da sicherlich kein Problem mit hatte. Die Pendlerpauschale wird erhöht und das Thema steuerfreier Hinzuverdienst für Rentner wurde mit reingepackt. Also insgesamt ist das jetzt nicht der große Wurf und sicherlich nicht die Revolution, die man damals vielleicht auch bei so einer Ampelkoalition gehabt hatte, wo man ja wirklich so ein bisschen gedacht hat, da geht jetzt richtig was. Das ist es nicht. Aber es wirkt für mich wie ein vernünftig verhandelter Vertrag und dass die Presse jetzt schon wieder versucht, so diesen Mindestlohn da irgendwie, da so einen Streit irgendwie zu initiieren, der da noch gar nicht da ist, finde ich ein bisschen gefährlich. Ich hoffe sehr, dass die beiden Koalitionäre sich darauf nicht irgendwie einlassen werden, sondern dass sie tatsächlich an den sehr professionellen Verhalten festhalten werden und dass tatsächlich das Ganze auch gegebenenfalls jetzt in der Form auch durch den Mitgliederentscheid der SPD geht, weil das für mich wirkt es erstmal wie etwas, was der Wirtschaft zumindest eine gewisse Verschnaufpause in einer unsicheren Welt verschaffen könnte. Aber Patrick, was hast du doch für Themen? Ich meine, da sind ja noch viele andere Sachen. Vielleicht magst du ja noch mal was sagen, was dir noch einfällt, was da für sinnvolle oder gute Punkte genannt wurden. Ja,
genau, viele,
oder auch für schlechte Punkte.
Ja, genau, viele Punkte hast du schon erwähnt. Ein Thema, was ich noch ganz spannend fand, war, hat ja so ein bisschen die Ampel schon aufgeworfen, das Thema mit irgendwie ein Altersvorsorgedepot. Ne, wenn wir jetzt hier auch mal gucken, was auch in Richtung Börse, in Richtung Geldanlage irgendwie da enthalten ist. Das Thema ist jetzt auch weiterhin drin, aber erstmal relativ unkonkret. Aber was eben relativ neu ist, ist auch nochmal so eine Frühstartrente, haben sie es jetzt, glaube ich, genannt, wo eben für so ein Kinderdepot dann auch vom Staat 10 Euro monatlich zurückgelegt werden im Alter von 6 bis 18 Jahren war es, glaube ich. Und wo dann quasi bis zum 18. Lebensjahr der Staat da was einzahlt und dann kann das dann volljährige Kind da selber noch bis zur Altersvorsorge, bis zum Renteneintritt was einzahlen und dass dann eben auch diese Erträge aus dieser Frühstartrente steuerfrei sind. Das fand ich dann nochmal ganz spannend. Das wird natürlich jetzt nicht diese ganze Rententhematik irgendwie lösen, aber ist, glaube ich, schon ein erster guter Schritt in die richtige Richtung, um da irgendwie auch mal, und ich meine, das haben wir auch in einigen Folgen ja schon diskutiert, Sascha, dieses Thema, dass das in Deutschland einfach dass ein Fass ohne Boden ist und andere Länder ja schon viel früher irgendwie Richtung Kapitaldeckung gegangen sind in einigen Schritten. Wie gesagt, das wird jetzt hier nicht das komplette Thema lösen, aber ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Oder wie stehst du so zu diesem Thema Frühstartrente?
Also ich finde es ein bisschen piefig, aber es ist, denke ich mal, erstmal ein Setup zu schaffen, ist ganz gut. Ich glaube auch, die Kritik kam ja so ein bisschen von der Opposition, okay, es wird sicherlich so einen Mitnahmeeffekt geben, dass diejenigen, die sowieso was für ihre Kinder gemacht hätten, das jetzt machen und dass man aber keine Leute dazu bringt, die jetzt sowieso weg davon sind. Ich glaube auch, dass dafür ist es einfach zu unattraktiv und ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht, aber ich will nicht mosern, ich bin froh, dass das überhaupt angegangen wird, also und ich bin einfach auch froh darüber, dass es tatsächlich jetzt, dass die Börse auch mal so ein bisschen in der Altersvorsorgeplanung eine Rolle spielt. Deswegen ist es ein erster Trippelschritt, der kann gerne noch ein bisschen mutiger ausfallen. Ich freue mich, dass man überhaupt das Thema mal angeht.
Ja, genau. Und das fand ich dann wiederum spannend, dass man da jetzt reingeschrieben hat, Januar 2026 soll das eingeführt werden. Da bin ich dann gespannt, inwieweit die Finanzindustrie es auch schafft, bis dahin irgendwie das alles vorzubereiten und inwieweit da überhaupt bis dahin alle Regelungen geschaffen sind. Da kann ich mir sicherlich vorstellen, dass das nochmal vom Zeitrahmen her nach hinten geschoben wird. Aber ja, wir beobachten das natürlich. Ansonsten nochmal der Hinweis, dass eben viele Punkte im Koalitionsvertrag noch unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Das heißt, es ist ja so schön, dass man eben gucken will, ne, wie man einige Themen da finanziert, weil eben noch nicht alles komplett durchgeplant ist. Von daher ist bei einigen Themen auch noch ein kleines Fragezeichen. Und für einige Themen, die jetzt eben auch noch nicht konkret besprochen werden konnten, sollen jetzt auch solche Kommissionen gebildet werden, die dann die Themen aufnehmen und dann ja weiter detaillieren und da versuchen, Einigung zu finden.
Das Börsenwetter.
Da haben wir auch in letzter Zeit einige Bewegungen. Sascha, welche Börsenbewegung fandst du in letzter Zeit bemerkenswert? Wo hat sich einiges getan?
Also die Aktienmärkte haben eigentlich genauso reagiert, wie man es erwartet hätte. Zuerst gab es einen ziemlichen tiefen Crash. Dann, als dann gute Nachrichten kamen, haben die Märkte sich erholt. Dann wurde auch mal wieder abverkauft. Also es gab so eine Volatilitätsexplosion und die läuft sich momentan so ein bisschen zurecht. Also man kann jetzt einfach sagen, dass die größeren Effekte so ein bisschen ausgehen. Und man merkt einfach auch, dass wir wieder im Erholungsbereich sind. Ich glaube, dass man noch nicht total, dass das Thema noch nicht total weg ist. Also, dass man immer noch mal schauen muss, wie es weitergeht. Ich glaube, jedes Wort von Donald Trump wird weiter auf die Goldwaage gelegt werden und dementsprechend wird die Börse auch volatiler bleiben, als sie es vielleicht zu Anfang des Jahres gewesen ist. Aber man sieht auch jetzt schon, dass die Titel, die sehr stark verprügelt wurden, wieder gekauft werden. Und man merkt eigentlich auch so ein bisschen, dass eigentlich dieser große Schrecken jetzt erstmal wieder weg ist. Bis dann der nächste große Schrecken vielleicht kommt. Aber den sieht man momentan einfach nicht. Also für mich war das eine relativ normale Reaktion. Mich hat das alles nicht so ganz doll schockiert, wenn ich ehrlich bin. Und ich fand das jetzt auch nicht so, diese ganze Weltuntergangsstimmung, die von so ein paar Leuten verbreitet wurde, fand ich ein bisschen übertrieben. Was das hätte vielleicht ein bisschen befeuern hätte können, ist das Thema der Staatsanleihen in Amerika. Da gab es doch ein paar Tage, wo es richtig nach unten gegangen ist und die Zinsen richtig doll nach oben. Böse Zungen haben ja behauptet, dass es die Chinesen gewesen sind, aber das wissen wir noch nicht so ganz genau. Die Japaner waren es auf jeden Fall nicht, die haben zumindest das dementiert, weil die natürlich auch das als großes Instrumentarium nutzen könnten, um die Amerikaner unter Druck zu bringen. Und das ist eigentlich der Markt, der mich eigentlich momentan mehr in Sorge versetzt als die Aktienmärkte. Weil wenn es da nochmal einen richtigen Sell-off gibt und die amerikanischen Zinsen explodieren würden, das hätte bösartigste Auswirkungen auf unsere gesamte Wirtschaft, auf die Kapitalmärkte. Sehe ich momentan nicht, dass es passiert, aber da habe ich momentan mehr meinen Blick drauf als auf die Aktienmärkte.
Okay, ja, das heißt, da steigende Renditen für die oder auch entsprechend steigende Zinsen für den US-Haushalt, was wir auch sehen konnten am Devisenmarkt sozusagen, dass der US-Dollar da auch in letzter Zeit deutlich abwertete, aufgrund dieser ganzen Geschichten. Wenn wir uns einfach mal angucken, Anfang des Jahres war 1 Euro noch 1,03 US-Dollar wert, jetzt ist 1 Euro mittlerweile schon 1,13 US-Dollar wert, also 10 Basispunkte sozusagen da nach oben gegangen, weil eben auch ja jetzt ein bisschen in Frage gestellt wird, inwieweit diese globale US-Dollar-Macht auch irgendwie Bestand hat in Zukunft oder inwieweit auch andere Wirtschaftsnationen sagen, ja, wenn die Amerikaner da sozusagen diese ganzen Systeme in Frage stellen, das ganze Handelssystem, ob man da nicht doch versucht, mit viel Kraftaufwand nochmal andere Währungen quasi mit in den Fokus zu nehmen. Und was man auch sehen konnte, dass eben der Goldpreis weiterhin profitierte von dieser ganzen Unsicherheit. Da konnte jetzt auch wieder ein neues Allzeithoch erreicht werden von über 3.200 US-Dollar. Also da auch dieser sichere Hafen, der da gesucht ist. Ansonsten, einige freuen sich sicherlich über die Ölpreise, Sascha. Was war da in letzter Zeit los?
Ja, das ist auch so ein bisschen bilderbuchmäßig reagiert. In dem Moment, wenn es irgendwo unsicher ist in der Weltwirtschaft und das nichts mit irgendwie den Nahen Osten zu tun hat, dann kollabiert der Ölpreis. Also aktuell im Brent so bei die 65 Dollar rum. Das ist auf jeden Fall relativ niedrig und die Leute werden es an der Tankstelle merken. Bei uns sogar doppelt, weil der Euro ja nach oben gegangen ist und der Ölpreis nach unten. Das heißt, Öl und alles das, was mit Öl zu tun hat, Benzin und Gas, wird wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen günstiger werden.
Ja, sehr schön. Das würde ich sagen, war doch ein gutes Marktupdate. Wenn ihr noch Fragen habt, noch irgendwelche Themenwünsche, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@sparkasse-bremen.de. Und nochmal der Aufruf, wenn euch hier der Podcast gefällt, lasst auch gerne eine Bewertung da, schreibt gerne auch nochmal Kommentare und empfehlt den Podcast an Freunde und Bekannte weiter. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Da geben wir euch einen kleinen Einblick in den ganzen Anleihenmarkt, über den wir heute ja auch kurz gesprochen haben. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.